Ja, das Lied war schon wie ein passendes Gebet für die Predigt, aber ich möchte trotzdem noch beten, bevor wir aufs Wort Gottes hören. Herr, lass das wirklich passieren, dass dein Wort in unserem Herzen ganz starke Wurzeln schlägt, dass dein Geist die Früchte hervorbringt, die vorkommen sollen und zum Vorschein kommen sollen, dass die Welt zu deinem Ziel, wir selbst zu deinem Ziel bewegt werden, das du mit uns vorhast. Und ich danke dir, dass du dein Wort dazu gebrauchen willst. Herr, gib uns offene Herzen und Ohren. Lass uns das mitnehmen, was du uns sagst. Lass uns das umsetzen. Und danke, Herr Jesus, dass wir dich haben, der uns verändern will. In sein Bild. Amen. Ja, vieles von dem, was schon gesagt wurde, deutet schon auf das hin, was wir auch heute wieder hören. Veränderung, das, was Gott mit uns macht, was er mit uns vorhat. Und wir hatten den Einstieg in den Jakobusbrief ja schon letzte Woche, da waren die ersten 8 Verse dran. Und da kam immer wieder Prüfung vor. Und die Frage ist ja wirklich, warum mutet Gott uns das zu, dass er uns prüft? Muss das sein? Wir wissen, dass jeder, der zu Christus als seinen Erlöser im Glauben gefunden hat, seine Sünden bekannt hat, ihn aufgenommen hat als seinen Herrn, dass der neues Leben hat. Das wäre eigentlich schon perfekt, oder? Das wäre eigentlich schon alles. Was muss da noch Prüfung sein in meinem Leben? Das wollen wir nicht haben. Und wenn man den Jakobusbrief mal so überfliegt, dann merkt man schon, wie anders er schreibt, wie anders er argumentiert, wie anders seine Sprache ist. Luther hat es mal so formuliert, es ist eine strohene Epistel. Also ein strohenes, ein trockenes Evangelium, weil es sehr viel mit Praxis zu tun hat, mit dem, was im Leben passiert oder was wir tun sollen. Und ja, ich möchte euch mitnehmen ein bisschen auf den Trainingsplatz, auf dem Trainingsfeld. Auf dem befinden wir uns, gerade im ersten Kapitel, wenn man das so liest. Das kommt einem so vor, als wird man auf dem Trainingsplatz sein und da werden endlose Runden gelaufen, da wird geschwitzt, da wird Zeit genommen, da wird nochmal das Gleiche geübt, endlos bis zum Umfallen. So kommt es mir manchmal vor. Aber Gott meint es gut. Jakobus stellt sozusagen in seinem Brief die To-Dos der Wiedergeborenen vor und stellt sie in den Fokus. Und diese To-Dos, die decken irgendwie auf, ob dein Glaube echt oder tot ist. Die letzte Predigt, die 8 Verse, das war irgendwie sowas wie eine erste Übung auf diesem Trainingsfeld. Glaube, der sich in der Prüfung, die von Gott kommt, bewährt. Der nicht einknickt, der nicht abhaut, der nicht die Segel streicht, sondern da durchgeht. Und heute sind wir bei der zweiten Übung auf diesem Trainingsfeld. Die Verse 9 bis 18. Und die habe ich mal in 3 Teile geteilt. Die Verse 9 bis 11. Glaube, der seinen Wert kennt und der sich nicht an Vergängliches hängt. Und der nächste Punkt wäre Glaube, der sich in Versuchung, die zur Sünde verleiten will, bewährt. In Vers 12 bis 15. Und der dritte Punkt wäre Glaube, der von Gott kommt und in ihm verwurzelt ist. Also wir haben eine zweite Übungseinheit. Glaube, der sich auch bewährt oder bewähren soll, aber in 3 speziellen Disziplinen. Ich lese mal die Verse 9 bis 11 aus dem ersten Kapitel vom Jakobusbrief. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit und der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen, und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Also wir sehen hier zwei Gruppen, arm und reich. Und an beide wird eine Botschaft gerichtet, an die Armen eher die Botschaft: Dein Glaube soll seinen Wert kennen, du sollst deinen Wert kennen. Und an die Reichen eher die Botschaft: Dein Glaube, der soll sich nicht an das Vergängliche hängen. Das steckt drin in diesen Versen hier. Wir sind immer noch beim Thema Anfechtung, Versuchung. Anfechtung, Versuchung, die kommen nicht nur von außen, die kommen auch manchmal von innen. Und vor allem bei der Frage: Worin besteht unser Wert? Oder wie sehen wir selber das persönlich, was wir wert sind? Und er fängt an mit dem Niedrigen. Der niedrige Bruder, auch die Schwestern sind eingeschlossen, ihr dürft mithören. Er darf auf etwas stolz sein, er darf sich rühmen. Über was? Dass er so arm ist? Über seine Hoheit. Ja, wer hat ihn denn hoch gemacht oder ihm Hoheit verliehen? Er ist von Gott angenommen. Er hat zum Glauben an Gott gefunden, er wurde errettet. Er ist ein Gotteskind. Er ist Erbe des ewigen Reiches. Tapainos heißt dieses Niedrig hier. Und das war echt ein krasser Konflikt damals in der Jerusalemer Gemeinde, arm und reich. Und Kapitel 2, da wird er das nochmal aufgreifen, Jakobus, die ersten 9 Verse, wie das da so zuging. Das war wie eine Zweiklassengemeinde, arm und reich. Und wie sind die Reichen mit den Armen umgegangen? Nicht schön. Aber niedrig kann ja auch übersetzt werden mit unbedeutend, schwach, unterlegen, bedürftig. Wir können jetzt sagen, okay, wir haben jetzt nicht diesen krassen Unterschied bei uns in der Gemeinde, arm-reich, aber unterlegen sein, sich schwach fühlen, sich nicht so wertvoll fühlen, das kennen wir doch alle. Die Schwester XY, die kann das viel besser, die hat so tolle Gaben. Oder der Bruder Z, wenn ich da hinkommen könnte, das wär's. Aber ich, was habe ich schon für einen Beitrag zu leisten? Ich fühle mich so niedrig, so arm, so schwach. Und die Gefahr ist, mich zurückzuziehen, mich minderwertig zu fühlen, mich benachteiligt zu fühlen, vielleicht sogar von Gott zurückgesetzt, wie auch immer, als unwichtig, mich braucht man doch eh nicht. Gerade den sucht sich Gott und macht ihn groß. Und das ist immer das Prinzip von Gott. Das, was niedrig ist, wird er erhöhen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Darum geht es nicht so sehr darum, ist es so wichtig, wie ich mich sehe, sondern es ist wichtig, wie Gott mich sieht und was er aus mir macht und aus mir machen will. Und das sollen besonders die Armen wissen. Die sind wertvoll für Gott. Und die haben ihren Platz in der Gemeinde. Und die haben ihre Aufgabe in der Gemeinde. Sie sind nicht umsonst da. Sie sind nicht nur so dabei. Wir haben manche, die Probleme haben oder mitbringen. Das sind nicht die, die man einfach so mitschleifen muss. Nein, die sind wertvoll, auch wenn das uns oft anders vorkommt. Der Arme, der soll im Gegenteil auf das, was Gott aus ihm gemacht hat, stolz sein und jubeln. Er soll auf seine Höhe schauen, dass er Erbe des Reiches ist, Erbe von Gott. Er soll nicht auf sich selbst sehen, sondern auf Gott und was Gott aus ihm gemacht hat. Und das ist so wichtig für uns, das können wir doch gleich mitnehmen, oder? Es ist nicht so wichtig, wo ich meine Defizite sehe. Es ist nur wichtig, was Gott aus mir machen will was er mit mir vorhat. Und da brauche ich mich nicht benachteiligt fühlen, weil irgendjemand irgendwas besser machen kann oder perfekter. Ich soll auf das schauen, dass ich durch Jesus Vergebung und Gnade gefunden habe. Und das wäre die Bewährung für den Armen, dass er eben glaubt, ich bin wertvoll bei Gott und Gott will mich so gebrauchen. Da soll er sich drin bewähren. Er wird sich nicht bewähren, wenn er sich als Armer zurückzieht in die hintere Reihe und nur noch still ist. Merkt ihr, wie wichtig hier auch Bewährung ist? Prüfung für den Armen. Wie geht er damit um, mit seiner Armut? Und daneben steht der Reiche, Vers 10. Der Reiche aber, der soll sich auch rühmen, der soll auch auf etwas stolz sein. Über was soll der Reiche stolz sein? Reichtum, sein Ansehen, seine Fähigkeiten, seine Größe. Hier steht, er soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Oh, das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Der Reiche, der ist hoch angesehen, oder? Den bewundert man. Aber er soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Und Paulus hat hier mehr Worte für den Reichen als für den Armen. Ist euch das aufgefallen? Warum wohl? Die Reichen sind wohl vielleicht sogar oftmals der schwierige Fall zu handeln. Was Jakobus ihm zu sagen hat, dass du reich bist, dass du viel hast, das macht dich nicht privilegiert. Sei dir genauso wie der Arme deiner Bedürftigkeit von Gott bewusst, dass du von Gott abhängig bist, nicht von deinem Reichtum. Und er argumentiert auch gleich, warum? Weil all das, was du jetzt hast, dein ganzer Besitz, wo du jetzt stolz bist, deine Fähigkeiten vielleicht, das wird vergehen. Es wird nicht Bestand haben. Am Ende wird nur das zählen, was Gott durch dich hat wirken können. William MacDonald hat mal gesagt, jede Versuchung, die unsere Liebe vom Vergänglichen abwendet und auf das Himmlische richtet, stellt sich letztendlich als Segen heraus. Und die Versuchung für den oder die Anforderung für den Reichen ist, dass er eben nicht auf seinen Reichtum, auf seine Fähigkeit baut, sondern sich wirklich auf das Himmlische, auf das, was von Gott kommt, was Gott in seinem Leben wirkt, dass er sich auf Gott allein konzentriert und verlässt. Der Arme hat seine Prüfung, der Reiche hat seine Prüfung. Und bei den Reichen ist es ja wirklich so, dass es gar nicht so leicht ist, dass sie das verstehen können. Sie verlassen sich leicht drauf. Und darum sagt Paulus auch im 1. Timotheus 6, 7, den Reichen in der gegenwärtigen Zeit gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns allen reichlich darreicht zum Genuss. Das ist wirklich die Gefahr. Auf was verlasse ich mich wirklich? Und wir sind reich, oder? Keiner von uns ist jetzt wirklich so bettelarm, dass er gar nicht weiß, wie er morgen noch was zu beißen bekommen soll. Und was ist das für eine Prüfung auch in unserem Leben, auch in den kleinen Sachen? Nicht auf das, was wir so besitzen und an Annehmlichkeiten haben, unsere Hoffnung zu setzen, sondern allein auf Gott. Gar nicht so einfach. Dann steht auch im Jakobus, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt die Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Das war auch die Anfechtung für die Reichen. Nicht hochmütig zu werden, den Armen gegenüber, denen, die es nicht so gut können. Sie haben vielmehr die Verantwortung auch und die Aufgabe von Gott, den Schwachen zu helfen, mit ihrem Reichtum, mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten zu dienen. Paulus sagt in Römer, wir aber, die Starken, wir sind verpflichtet. Wir haben eine Pflicht. Und jeder von uns hat eine gewisse Stärke oder Begabung von Gott bekommen. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Und wie oft gefallen wir uns selber, oder? Wollen, dass es uns so rundum gut geht, wir uns wohlfühlen. Anstatt hinzugehen und zu überlegen, wo kann ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat und gegeben hat, egal was es ist, wie kann ich dienen? Nimm die Frage mit in die Woche. Oder stell sie Gott. Oder nimm das immer wieder mit ins Gebet. Gott, zeig mir, wie ich mit dem, was du mir geschenkt hast, dienen kann. Das ist das Richtige. Und wenn nicht viel übrig bleibt von heute Morgen, aber wenn das nur mitgenommen wird, dann bin ich schon sehr dankbar. Und ich will es auch für mich mitnehmen, das zu meinem Gebet zu machen. Wie kann ich dienen mit dem, was du mir anvertraut hast? Wenn ich das nicht tue, dann bin ich wie ein Reicher, der alles andere verachtet und selber hochmütig ist. Das will ich nicht. Armut und Reichtum, beides kann Versuchung des Glaubens sein. Beiden, geringen oder reichen, gilt das Gleiche in ihren Anfechtungen. Von wem sind sie abhängig? Von wem machen sie sich abhängig? Das ist ein wichtiger Punkt für unser Leben. Für alle Sachen, egal ob klein oder groß, die jetzt gerade anstehen. Von wem bin ich wirklich abhängig und mache mich abhängig? John Stott hat einmal gesagt, Christen rühmen sich nicht ihres Erfolges, sondern ihrer Abhängigkeit von Christus. Tun wir das wirklich? Fällt uns nicht immer leicht. Aber das wäre die erste Prüfung, um die es geht. Glaube, der seinen Wert kennt, der nicht auf seine Armut schaut, aber auch Glaube, der sich nicht an Vergängliches hängt. Dann der zweite Punkt, worin der Glaube geprüft wird. Der Glaube von uns wird oft geprüft in Versuchung. Also erster Teil, letzten Sonntag, war Prüfung von Gott. Gott gibt Situationen, wo er euch herausfordert, Glauben zu bewahren, an ihm zu bleiben, ihm zu vertrauen. Und jetzt kommt Versuchung. Ups. Das kennen wir, oder? Und ich kenne von mir selber auch das Gebet, Gott, nimm mir das weg. Gott nimmt es nicht weg. Und hier lesen wir auch den Grund, lesen mal vor, Vers 12 bis 15, warum das so ist. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden, ein jeder aber wird von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Oh, das gefällt uns nicht. Das ist ganz krass, was da steht. Da geht es um Sünde. Wir sind Kinder Gottes. Er hat uns wiedergeboren. Er hat uns neues Leben geschenkt. Und jetzt taucht hier sowas wie Sünde auf. Und hier wird offen aufgedeckt, wo das Problem liegt, in der Begierde, die in uns steckt. Und das ist auch eine Versuchung. Das ist jetzt keine Prüfung. Keine Anfechtung, es ist eine Versuchung. Aber auch darin sollen wir uns bewähren. Und diese Versuchung, die kommt nicht von Gott. Das steht hier ganz deutlich. Die kommt aus uns, aus unserer Begierde. Und gleich am Anfang steht, glücklich der. Das ist doch so, manchmal fehlen einem die Worte dafür. Wie soll man das zusammenbringen? Ah, da kommt Versuchung, das ist übel, das gefällt mir nicht und ich soll glücklich sein. Wie geht es? Ja, wenn du diese Versuchung überstehst, wenn du da durchgehst und Sieg hast, und das soll in unserem Leben mehr und mehr passieren, dass wir nicht unterliegen, sondern Sieg haben. Am Anfang sagt ja Jakobus Kapitel 1, Vers 2, haltet es für lauter Freude, wenn ihr geprüft werdet. Und hier ist für mich wie eine Steigerung, oder? Ihr sollt sogar glücklich sein drüber. Also nicht nur euch freuen, sondern was ist Glück? Ja, absolute Freude, oder? Absolute Zufriedenheit. Wer ist glückselig? Wirklich glücklich? Wer geduldig drunter bleibt? Hier steht nämlich, wer die Versuchung erduldet. Ich will oft, dass das weggeht. Ich will das weghaben. Ich will das nicht, dass blöde Gedanken kommen. Ich will nicht ständig dagegen angehen müssen. Aber der wird glückselig sein, der drunter bleiben kann. Der nicht wegläuft und der auch nicht nachgibt, der drunter bleibt. Und der lernt zu kämpfen mit dem Wort Gottes. Wir als Männer haben am Männerabend, ganz interessant, auch gerade dieses Thema, dass ich nicht nur gut anfange im Glauben, sondern meinen Lauf vollende, dass ich am Ziel ankomme, dass ich stark abschließe. Da geht es genau um diese Themen. Wir können Gottes Wort dazu gebrauchen, dass ich das geduldig aushalte, dass ich meine Gedanken gefangen nehme und nicht der Sünde nachgebe. Wer erduldet, der darf glücklich sein. Wer ausharrt, wer in der Gemeinschaft mit dem Herrn bleibt, wer die Gemeinschaft mit dem Herrn festhält, wer auf das Ziel schaut, was auf ihn wartet, der Siegeskranz, nämlich der, der geduldig ist, steht hier, der wird einmal einen Siegeskranz bekommen. Und ich weiß nicht, wie übel das in deinem Leben gerade so ist, mit Sünde oder mit Versuchung. Aber wenn du auf das Ziel schaust, dass da ein Siegeskranz wartet, dass du gekrönt wirst, wenn du geduldig drunter bleibst, dass du geehrt wirst. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wie wird bei mir das sichtbar, dass Jesus in mir wohnt? Heiligerschein, Heiligenschein oder Aura, Ausstrahlung? An so einem Verhalten, da wird es sichtbar. Nicht anders. Und das ist schweißtreibend, ja. Nicht angenehm, das kostet viel Mühe, das kostet Anstrengung. Da müssen wir uns wirklich disziplinieren, manchmal auch wenn man das nicht gern hört. Aber niemand nimmt mir das ab, mich selber zu entscheiden. Nämlich hier steht, wenn die Begierde nachgibt, wenn die Lust empfängt. Also ich öffne da eine Tür dafür, für die Versuchung oder Anfechtung, die jetzt gerade da ist. Ich sage, ja, komm rein. Dann ist es schon rum. Ja. Dann gebiert es die Sünde. Und die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod, steht hier. Und genau das ist der Kampfpunkt hier, wo wir uns bewähren sollen, dass wir der Begierde nicht nachgeben. Dass wir Gottes Wort entgegensetzen. Ja, Jesus hat es auch so getan. Der Teufel kam, du mach dir doch Brot, mach dir da einen Ausweg aus diesem Hunger. Oder lass dich von mir ehren. Geh einen Umweg. Nimm den leichten Weg. Jesus kontert nur mit einem. Knappes, gezieltes Wort Gottes. Das heißt, dass solche Begierden oder solche Versuchungen zu besiegen mit dem Wort Gottes. Versuchung zur Sünde Verlockung zum Bösen, das kommt nicht von Gott, das lesen wir auch in diesen. Niemand sage, wenn er versucht wird, er wird von Gott versucht. Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und er wird auch niemand zum Bösen versuchen. Sie kommt nur von einem, und das ist der Widersacher Gottes, ganz klar. Und wo dockt der Widersacher Gottes an? An meiner alten Natur, die so empfänglich ist, oder? Für alle möglichen Arten von Begierden und Sünde. Darum sagt Jesus auch, als die Jünger ihn fragen, wie sollen wir denn beten, nehmt das auch mit als Bestand in euer Gebet auf und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Wie sollen wir das verstehen? Hier steht doch ganz klar, Versuchung zum Bösen kommt nicht von Gott. Gott kann nicht versuchen zum Bösen. Und jetzt sollen wir beten, führe uns nicht in Versuchung. Ja, Gott führt uns doch nicht in Versuchung. Die Bitte meint nicht, dass Gott uns in Versuchung bringen könnte und ich muss Gott darum bitten, das nicht zu tun. So ist das nicht zu verstehen. Es ist wie eine Schutzbitte. Gott, schütze mich vor der Versuchung oder in der Versuchung. Gott ist nicht der Versucher, er ist der Bewahrer. Es ist keine Angstbitte, sondern eine Schutzbitte. Und diese Bitte, die Jesus hier auch den Jüngern sagt, so könnt ihr beten, ist ein Ausdruck von Demut, oder? Weil ich sage damit, ich überschätze mich nicht. Ich weiß, dass ich versuchbar, dass ich schwach bin, aber führe du mich einen sicheren Weg. Lass mich da nicht unterliegen und der Sünde nachgeben. Wir werden nie sündlos werden, das ist auch klar. Aber ich soll nie kampflos einfach die Waffen strecken und sagen, das ist nun mal so. Diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung oder bewahre uns vor dem Bösen, die meint auch, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt und dass ich fallen kann. Und ich weiß, dass ich deinen Schutz brauche. Oder das Gebet meint auch, bewahre mich vor Situationen, die mich überfordern. Oder rette mich, wenn ich angefochten werde. Es ist die Haltung, die 1. Korinther 10, Vers 12 auch sagt, wer meint, der stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Sünde, wie gehst du damit um? Was sind deine Methoden, was sind deine Mittel, was ist dein Werkzeug, dagegen zu kämpfen? Vers 15 sagt deutlich, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Versuchung selber ist noch keine Sünde. Erst wenn sie empfangen hat, wenn sie angenommen wurde, wenn ihr zugestimmt wurde. Und das tun wir bewusst. Und das kann ich auf keinen anderen abschieben. Da ist nicht irgendjemand dran schuld. Auch nicht der Teufel, ich allein. Das ist meine Zustimmung, mein eigener Wille. Jemand hat mal gesagt, Sünde ist das Kind der Begierde, erzeugt von dem Ja der Menschen. Ja, genau so ist es. So schlimm sich das anhört, aber so ist es. Ein Zitat, das ihr auch kennt, das wird oft mit Luther in Verbindung gebracht, aber das hat jemand geschrieben oder gesagt, der vor Luther Prediger war. Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf kreisen, also gedankenmäßig oder sonst irgendwie. Ja, wirst du nicht abstellen, aber du kannst verhindern, dass sie in deinem Haar ein Nest bauen. Ja, das ist unsere eigene Entscheidung. Und Jakobus betont hier ganz deutlich, jeder ist verantwortlich für seine Sünde. Verlockung, Versuchung, die können nichts erreichen, würde nicht der Begierde nachgegeben werden und wir uns persönlich bewusst für die Sünde entscheiden. Der Prozess der Begierde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Unkontrollierte Begierde, also wenn du nicht gelernt hast, das zu kontrollieren mit dem Wort Gottes oder das Wort Gottes entgegenzustellen und zu sagen, nein, die bringt Sünde hervor Und unbekannte Sünde den Tod. Sünde zerstört immer. Sünde ist immer tödlich. McDonald sagt mal, wenn man nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott lebt, so bedeutet das, dass man als Christ lebendig tot ist. Genau das macht die Sünde. Die zerstört die Gemeinschaft mit unserem Herrn. 1. Korinther sagt das auch ganz deutlich, auch im Zusammenhang mit dem Gedächtnismahl. Wo unbekannte Schuld und Sünde da ist, und die einfach toleriert wird, da greift Gott ein. Manche sind gestorben, wurden weggenommen. Aus dem Grund, weil sie unbußfertig waren oder leichtfertig mit Sünde umgegangen sind. Ja, wie damit umgehen, Galater 5, 6 zeigt, was uns eine Hilfe ist. Galater 5, 16, ich sage aber, wandelt im Geist oder lasst euch durch den Geist leiten und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Der Kampf gegen die Sünde muss auf der Ebene der Gedanken geführt werden. Wir können gegen die Begierden eines tun, wir können auch unser Verhalten überdenken. Römer 13, 14 sagt, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Das heißt, habe ich da irgendeinen Bereich, irgendwas, wo ich mir anschaue, irgendwas, wo ich mich beschäftige, was mir dann zum Fallstrick wird, dann trenne dich davon. Dann nimm Abstand, maximalen Abstand. Mach so wie Josef, hau ab. Im Kleinen können wir dafür sorgen, dass Begierden nicht unnötig angestachelt werden. Und wenn Lust kommt und sich in Form von konkreten Gedanken bemerkbar macht, dann muss ich auf der Ebene der Gedanken den Kampf aufnehmen und jeden Gedanken, 2. Korinther 10, 5, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Also jetzt haben wir schon die ersten zwei Aspekte von Prüfung uns angeschaut. Einmal Prüfung für den Armen, er soll sich nicht wertlos vorkommen, sondern seinen Wert kennen. Für den Reichen, er soll nicht auf das Vergängliche schauen, auch nicht hochmütig sein, darin wird er geprüft. Wir werden auch geprüft, wenn Versuchung kommt, wie wir dann reagieren und handeln. Und der nächste Aspekt, wie unser Glaube geprüft wird, Glaube, der allein in Gott verwurzelt ist und der von Gott kommt. Auf den sollen wir schauen. Vers 16 sagt, und da lese ich bis Vers 18, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Irrt euch nicht, also macht euch nichts vor. Die Gefahren sind real da, der Versuchung zur Sünde. Das ist wie so ein Zwischending, irrt euch nicht. Macht euch nichts vor, dass das harmlos sei. Nehmt den guten Kampf auf. Aber irrt euch auch nicht drüber, wie Gott tatsächlich ist. Da steht nämlich, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Drum lasst euren Glauben in Gott verwurzelt sein. Bleibt bei ihm. Alles, was wir durch unsere Begierde an uns oft reißen wollen, ist weder gut noch vollkommen. Es kommt von unten. Nur was von oben, von Gott kommt, ist gut. Und hier steht ein Zusatz, er ist der Vater der Lichter. Sehr komisch, oder? Warum sagt Jakobus das? Dass er vollkommen rein ist, dass er heilig ist. Dass es nur gut ist, was von ihm kommt. Da steht sogar noch, bei ihm ist nicht ein Wechsel eines Schattens. Also keine Veränderung. Konstant, treu. Gott selbst ist Licht, 1. Johannes 1, 5 steht, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. 1. Timotheus 6, 16. Und allein Unsterblichkeit hat Gott und er wohnt in einem unzugänglichen Licht, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch ihn sehen kann. Wie kann von Gott, der so beschrieben wird, irgendetwas Negatives, irgendetwas Schlechtes kommen? Unmöglich. Bei ihm ist keine Veränderung. Und nun, das, was auch an Prüfungen für uns jetzt kommt, wo unser Glaube sich bewähren soll, dass wir in dieser Gemeinschaft bleiben und leben. Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Hört sich seltsam an. Er hat uns wiedergeboren. Das ist unsere Natur, unsere Identität. Wir sind neu gemacht. Unsere Beziehung zu Gott ist einmalig. Wir haben seine DNA in uns. Und drum sagt 1. Johannes 3,9 sowas von krass. Jeder, der aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde. Denn sein Same, das heißt die DNA Gottes, die Natur Gottes, die bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Beißt sich irgendwie mit dem, was wir vorher gehört haben. Aber das, was sündigt, ist nicht das, was Gott in uns reingelegt hat, was er mit uns gemacht hat. Das ist nicht die neue Natur, das ist immer noch das Ja zu dem Alten, zu dem Sündigen. Und das ist bäh. Und ich kann es nur so sagen. Also wenn man diesen krassen Gegensatz sieht, da kommt mir das Kotzen manchmal. Ja, entschuldigt die Aussprache, aber mir geht es innerlich manchmal dann so. Wie siegen wir in der Versuchung? Wir haben eine neue Natur, die nicht sündigen kann. Das, was sündigen kann, ist eben nicht von Gott. Das steht nicht genau in diesen Versen. Er ist nur rein, er ist Licht. Er hat uns neu gemacht. Das ist, wenn wir immer noch Raum lassen und Raum geben, dem, was schon längst besiegt und getötet wurde am Kreuz. Das wird uns beschäftigen, ja, solange bis wir bei ihm sind, wird uns beschäftigen. Ja. Und das macht mich unendlich traurig, dass es so viele Situationen noch gibt, wo das Alte gewinnt und Sünde stattfindet. Das mag ich nicht. Ja, und dann kommt, ich weiß, ich gebe Gas, entschuldigt, ein seltsamer Ausdruck, wir sind sozusagen, er hat uns zu neuen Geschöpfen gemacht, wir sind sowas wie eine Erstlingsgabe für ihn. Aber was, das passt doch hier gar nicht hin, oder? Aber wisst ihr, was Erstlingsgabe bedeutet? Das ist das erste Getreide, die erste Ernte, die eingefahren wird und die wird Gott gegeben. Die gehört völlig Gott. Und wenn ich das jetzt hier lese, ich habe seine Natur in mir, er hat mich wiedergeboren, ich bin neu gemacht, ich bin wie eine Erstlingsgabe für ihn, dann soll mich das auffordern und jeden von uns heute, ich gehöre allein ihm. Ich will mich ihm hingeben. Ich will für ihn leben, ich will für ihn da sein. Ich habe keine andere Aufgabe, kein anderes Ziel, keine Bestimmung, kein höheres Glück, als wenn ich das wirklich tue. Gib dich ihm hin. Wir, die wir heute schon an Christus glauben, sind durch die Hingabe unseres Willens eine Weihegabe an Gott und darin werden uns auch viele folgen. Bist du ihm geweiht? Bist du wie eine Erstlingsgabe, weil du wiedergeboren bist für Gott? Oder gehörst du irgendwo noch dir selber? Und bemerkenswert ist die Verknüpfung Erstlingsgabe auch, das ist ja so der Anfang der Ernte oder sind die ersten Früchte, die genommen werden, aber danach kommt ja noch was, da kommt ja die richtige Ernte noch. Das heißt, wenn Gott mit uns angefangen hat, uns zu seinen Kindern zu machen, uns zu neuen Geschöpfen zu machen, dann kommt da noch was. Also sozusagen Ihr seid nicht die Einzigen, da werden noch viele kommen. Und euer Missionsauftrag, dass ich euch gesendet habe, dass ich euch gesagt habe, mache zu Jüngern oder bezeugt mich, das wird Frucht bringen, das wird so sein. Das wird hier nicht in Frage gestellt. Und das macht mich zuversichtlich. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, auch die Prüfung, dass ich wirklich diese Position einnehme, ich bin allein für Gott da, für niemand anderen. Anwendungen für uns zum Schluss, worin wir uns bewähren sollen. Seien wir uns unserer Abhängigkeit von Gott bewusst, auch deiner Größe zu dem, was Gott aus dir gemacht hat, weil du sein Kind bist. Diene mit dem, was Gott dir anvertraut hat, das können wir mitnehmen. Gehe nicht leichtfertig mit Sünde um, bitte Gott dir zu helfen und gebrauch die Waffen, die Gott dir gegeben hat. Und Gott hat dich und mich wiedergeboren, damit wir quasi wie eine Erstlingsfrucht für ihn sind. Gib dich ihm völlig hin. Ja, ich habe mir noch ein Lied aufgeschrieben, aber das sparen wir uns. Aber beten will ich noch. Herr Jesus, danke, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und dass du uns zumutest, dass unser Glaube geprüft und angefochten und auch versucht wird. Das soll nur zum Vorschein bringen, dass wir dir gehören, dass unser Glaube, unsere neue Natur echt ist. Und wir wollen nicht versagen, wir wollen nicht unterliegen, wir wollen wirklich diese Waffen des Widerstands gebrauchen. Und wir danken dir, dass deine neue Natur in uns nicht sündigen kann und wir nicht sündigen müssen. Und wir wollen uns wirklich dir hingeben und dir hingegeben leben. Gib uns Gnade in dieser kommenden Woche, dass wir das treu tun, genau wie du treu bist und dich nicht veränderst und alles Gute nur von dir kommt. Amen.